ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Stiller Zeuge. Der Regen trommelt sanft gegen die Fensterscheiben des Pflegeheims Abendfrieden, als ich durch die automatischen Glastüren trete. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Mordkommission, und heute führt mich mein Weg an einen Ort, der eigentlich ein Hafen der Ruhe sein sollte, doch stattdessen wurde er zum Schauplatz eines Verbrechens. Das Pflegeheim liegt in einem ruhigen Vorort von Berlin, umgeben von alten Bäumen und gepflegten Beeten. Von außen wirkt alles friedlich und geordnet. Im Inneren empfängt mich der typische Geruch solcher Einrichtungen, eine Mischung aus Desinfektionsmitteln, Essen und diesem undefinierbaren Hauch von Alter und Vergänglichkeit. Eine junge Pflegerin führt mich durch die stillen Gänge zum Büro der Heimleitung. Unterwegs passieren wir Bewohner in Rollstühlen, die mit leerem Blick ins Nichts starren, und andere, die uns neugierig nachschauen. Ich spüre ein beklemmendes Gefühl. Diese Menschen sind abhängig, verletzlich, ausgeliefert. Im Büro erwartet mich bereits Direktor Werner Müller, ein großer Mann in den 60ern, mit akkurat gestutztem grauen Bart und teurer Brille. Seine Haltung strahlt Autorität aus. Seine Stimme klingt geschäftsmäßig, als er mir die Hand schüttelt. Ein tragischer Vorfall, sagt er kopfschüttelnd. Dr. Schneider war eine ausgezeichnete Ärztin. Schwierig manchmal, aber fachlich top. Führen Sie mich zum Tatort, bitte ich, und er nickt einem Sicherheitsmann zu, der uns begleitet. Das Büro von Dr. Elisabeth Schneider liegt im Erdgeschoss, mit Blick auf den Garten. Ein funktionaler Raum mit Schreibtisch, Aktenschränken und einer kleinen Couch in der Ecke. Auf dieser Couch wurde sie gefunden, erstickt mit einem Kissen, während sie sich nach einer Nachtschicht ausruhte. Wer hat sie entdeckt? Srenja, frage ich, während ich den Raum mustere. Eine Pflegerin, die ihr den Morgenkaffee bringen wollte, antwortet Müller, und kurz darauf fanden wir Herrn Weber in der Nähe. Er deutet durch die Glastür auf einen alten Mann, der im Aufenthaltsraum gegenüber in einem Sessel sitzt. Karl Weber, 82 Jahre alt, mit schlohweißem Haar und dem verlorenen Blick, den ich von Demenzpatienten kenne. Seine Hände zittern leicht, während er auf ein Bild in einer Zeitschrift starrt. Er hatte Blut an den Händen, fährt Müller fort, und er wiederholte immer wieder, sie hat uns wehgetan. Wir haben sofort seine Tochter informiert. Ich betrachte den alten Mann durch die Glasscheibe, seine gebeugte Gestalt, die dünnen Arme, die zitternden Hände. Könnte er wirklich eine Frau erstickt haben? Hat er eine Vorgeschichte von Gewalt? Srenje, frage ich. Müller schüttelt den Kopf. Nie. Er ist eigentlich ein sehr sanfter Patient. Aber Demenz verändert Menschen. Manchmal werden sie aggressiv, ohne Vorwarnung. In diesem Moment betritt eine Frau mittleren Alters den Aufenthaltsraum und eilt zu Karl Weber. Sie kniet sich vor ihn, nimmt seine Hände in ihre. Marie Weber, seine Tochter, wie ich später erfahre, eine erfolgreiche Anwältin, die trotz ihres vollen Terminkalenders dreimal pro Woche ihren Vater besucht. Ich beschließe, mit ihr zu sprechen, nachdem ich den Tatort genauer untersucht habe. Die Spurensicherung bestätigt die ersten Eindrücke. Doktor Schneider wurde mit einem Kissen erstickt, während sie schlief. Keine Anzeichen eines Kampfes, keine Abwehrverletzungen. Sie wurde im Schlaf überrascht. Das Kissen trägt tatsächlich Fingerabdrücke von Karl Weber, und an seinen Händen wurden Spuren von Schneiders Blut gefunden. Sie hatte eine kleine Platzwunde am Kopf, vermutlich vom Aufprall, als sie in Todesangst gegen die Wand schlug. Ein klarer Fall, denken die meisten Kollegen. Ein verwirrter alter Mann. Ein Moment der Aggression. Eine wehrlose Frau. Doch etwas stört mich an diesem allzu einfachen Bild. Ich treffe Marie Weber im Besucherraum des Heims. Eine attraktive Frau, Anfang 40, mit der gleichen hohen Stirn und den ausdrucksvollen Augen ihres Vaters. Trotz ihrer offensichtlichen Erschütterung strahlt sie Entschlossenheit aus.
Mein Vater hat niemanden getötet,
sagt sie ohne Umschweife.
Er war sein Leben lang ein sanfter Mensch, Lehrer für Kunst und Musik. Er hat nicht einmal Insekten getötet. Er fing Spinnen ein und setzte sie draußen aus.
Die Beweise sprechen gegen ihn, erwidere ich vorsichtig.
Die Beweise zeigen nur, dass er dort war. Vielleicht hat er sie gefunden, versucht zu helfen.
Sie lehnt sich vor.
Kommissar, mein Vater kann sich kaum noch an meinen Namen erinnern. Er verwechselt mich mit meiner Mutter, die seit 15 Jahren tot ist. Wie soll er einen Mord planen und ausführen?
Demenzpatienten können impulsiv handeln, gebe ich zu bedenken.
Dann fragen Sie sich, warum? Was hätte ihn zu so einer Tat getrieben? Dr. Schneider war seine Ärztin seit 3 Jahren. Sie kannte seine Medikation, seine Routinen.
Eine gute Frage. Ich beschließe, tiefer zu graben. Die Befragungen im Pflegeheim ergeben ein komplexeres Bild von Dr. Elisabeth Schneider. Sie war eine engagierte Ärztin mit hohen Standards, aber auch streng und kompromisslos. Dr. Thomas Becker, ein junger Arzt im Heim, beschreibt häufige Konflikte.
Dr. Schneider war altmodisch, erklärt er in meinem Büro, nervös an seinem Kaffeebecher fummelnd. Sie glaubte nicht an moderne Palliativkonzepte, bestand auf strengen Protokollen. Wir hatten oft Meinungsverschiedenheiten über Medikationspläne.
War sie beliebt bei den Patienten? Srenje, frage ich. Er zögert.
Sie war kompetent, aber nicht unbedingt warmherzig. Effizienz stand für sie an erster Stelle.
Silvia Hoffmann, die Pflegedienstleiterin, wirkt noch nervöser bei ihrer Befragung. Eine hagere Frau mit müden Augen und angespannter Haltung.
Dr. Schneider beschwerte sich ständig,
sagt sie mit einem Anflug von Bitterkeit.
Zu wenig Personal, zu wenig Zeit für die Patienten, minderwertige Medikamente. Als ob wir im Geld schwimmen würden.
Sie erwähnt finanzielle Engpässe im Heim und Schneiders ständige Forderungen nach mehr Ressourcen.
Manchmal lebte sie in einer Traumwelt,
seufzt Hoffmann.
Die Realität des Pflegesystems ist nun mal hart.
Direktor Müller bestätigt diese Einschätzung bei einem zweiten Gespräch.
Dr. Schneider verstand nicht, dass wir ein Budget einhalten müssen. Sie forderte ständig mehr Personal, teurere Medikamente. Unrealistisch in der heutigen Zeit.
Parallel dazu entdecke ich Unstimmigkeiten bei der Medikamentenvergabe. Einige Patienten erhielten offenbar geringere Dosen als verschrieben. Andere bekamen Generika statt der teureren Originalpräparate, ohne entsprechende Dokumentation. Ich besuche Karl Weber erneut, diesmal in Begleitung seiner Tochter. Der alte Mann sitzt am Fenster und zeichnet verworrene Linien auf einem Blatt Papier, die für mich keinen Sinn ergeben.
Er war Kunstlehrer,
erklärt Marie leise.
Das Zeichnen ist das Letzte, was ihm geblieben ist. Die Therapeutin sagt, es hilft ihm, sich auszudrücken, wenn die Worte versagen.
Ich knie mich neben seinen Stuhl. Herr Weber, können Sie sich an Dr. Ann Schneider erinnern? Er blickt auf, seine Augen kurz fokussiert.
Die Ärztin,
sagt er klar. Dann verdunkelt sich sein Blick wieder.
Sie hat uns wehgetan.
Wem hat sie wehgetan, Herr Weber?
Uns allen.
Er deutet vage in den Raum. Dann beginnt er wieder zu zeichnen, verloren in seiner eigenen Welt. Marie sieht mich bedeutungsvoll an.
Sehen Sie, da ist mehr, als wir verstehen.
Der Durchbruch kommt, als ich Dr. Schneiders Wohnung durchsuche. In einem Versteck hinter ihrem Bücherregal finde ich ein Tagebuch. Penibel geführte Aufzeichnungen über Missstände im Pflegeheim.
Fotos von Druckgeschwüren, die nicht behandelt wurden. Notizen über Patienten, die stundenlang in ihren eigenen Ausscheidungen liegen mussten. Dokumentation von falschen Medikamentendosierungen.
Ich kann nicht länger schweigen,
lautet ihr letzter Eintrag, datiert am Vorabend ihres Todes.
Morgen werde ich zur Gesundheitsbehörde gehen. Müller, Hoffmann, sogar Becker, sie alle wissen, was hier passiert. Das System ist krank und die Schwächsten leiden.
Plötzlich ergibt Karl Webers wiederholter Satz einen Sinn. Sie hat uns wehgetan, könnte sich auf die allgemeine Situation im Heim beziehen, nicht auf Dr. Schneider persönlich. Bei Gesprächen mit anderen Patienten entdecke ich, dass einige ähnliche Andeutungen machen. Vage Beschwerden über Schmerzen, über nicht erhaltene Medikamente, über lange Wartezeiten, wenn sie klingeln. Eine ältere Dame mit überraschend klarem Verstand flüstert mir zu:
Nachts ist es am schlimmsten, da ist kaum Personal, manchmal ruft man stundenlang.
Parallele Ermittlungen zu den Finanzen des Pflegeheims zeigen Unregelmäßigkeiten. Gelder, die für Medikamente und Personal vorgesehen waren, wurden umgeleitet. Direktor Müller lebt deutlich über seinen Verhältnissen, ein neues Haus, teure Urlaube. Die Situation eskaliert, als Marie Weber nach einem späten Besuch bei ihrem Vater im Parkhaus des Pflegeheims angegriffen wird. Nur durch Glück und ihre Selbstverteidigungskenntnisse entkommt sie unverletzt. Der Angreifer kann fliehen, aber Marie ist überzeugt:
Jemand hat Angst vor dem, was mein Vater weiß oder gesehen hat.
Ein weiterer Durchbruch kommt durch Karls Kunst. In der Ergotherapie zeichnet er ein Bild, das zunächst wirr erscheint, aber bei genauerer Betrachtung eine Szene darstellt. Eine Person beugt sich über eine liegende Gestalt, während eine dritte Person, klein, am Rand, zuschaut. Die Kunsttherapeutin erklärt mir:
Menschen mit Demenz verlieren zuerst das Kurzzeitgedächtnis. Tief verwurzelte Erinnerungen, besonders traumatische, können aber bleiben und manchmal durch Kunst ausgedrückt werden.
Parallel dazu entdecke ich eine überraschende Verbindung: Direktor Müller und Doktor. Schneider kannten sich bereits aus Studienzeiten. Sie waren kurzzeitig ein Paar, bevor sie sich im Streit trennten. Diese Information hatte Müller bewusst verschwiegen. Gleichzeitig findet mein Team Beweise, dass Schneider am Tag vor ihrem Tod tatsächlich Kontakt zur Gesundheitsbehörde aufgenommen hatte. Ein Termin war für den Morgen nach ihrem Tod angesetzt. Das Bild wird klarer. Dr. Schneider wollte Missstände aufdecken, die direkt auf Müller zurückzuführen waren. Und Karl Weber könnte ein zufälliger Zeuge gewesen sein, nicht der Täter, sondern jemand, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ich bestelle Müller in den Therapieraum des Pflegeheims unter dem Vorwand, neue Erkenntnisse besprechen zu wollen. Karl Weber ist für eine Therapiesitzung im Nebenraum, begleitet von seiner Tochter. Konfrontiert mit den Beweisen, den Finanzunregelmäßigkeiten, der verschwiegenen Beziehung zu Schneider, dem bevorstehenden Termin bei der Behörde, wird Müller zunehmend nervös.
Sie verstehen das nicht,
sagt er abwehrend.
Pflegeheime sind Wirtschaftsunternehmen. Wir können nicht jeden Wunsch erfüllen, jede teure Behandlung finanzieren. Manchmal müssen Kompromisse gemacht werden.
Kompromisse? Srenje frage ich scharf. Patienten, die in ihren eigenen Ausscheidungen liegen? Druckgeschwüre, die nicht behandelt werden? Medikamente, die unterschlagen werden?
Übertreibungen,
schnaubt er.
Elisabeth war immer eine Idealistin. Sie verstand die wirtschaftlichen Realitäten nicht.
Und deshalb musste sie sterben? Seine Augen weiten sich kurz, dann fasst er sich wieder.
Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Der alte Weber hat sie getötet. Die Beweise sind eindeutig.
Nein, sage ich ruhig. Karl Weber fand sie, nachdem sie gegangen waren. Er versuchte zu helfen, deshalb das Blut an seinen Händen. Er war ein Zeuge, kein Täter. In diesem Moment betritt Karl Weber den Raum, der durch die offene Tür Müllers Stimme gehört hat. Trotz seiner Demenz scheint er den Direktor zu erkennen. Er beginnt zu zittern, zu rufen:
Er war es. Er hat ihr wehgetan.
Müller, in Panik, versucht zu fliehen und packt Marie, die ihren Vater begleitet hat. Er zieht ein Messer, ein Skalpell aus dem medizinischen Bereich und hält es an ihren Hals.
Zurück,
befiehlt er.
Ich gehe jetzt und niemand folgt mir.
Eine gefährliche Situation. Karl Weber ist aufgebracht, Marie in Lebensgefahr und Müller zunehmend verzweifelt. Ich muss behutsam vorgehen. Werner, sage ich ruhig, seinen Vornamen benutzend, es ist vorbei. Das Gebäude ist umstellt. Sie kommen hier nicht raus.
Sie verstehen nicht,
sagt er, und plötzlich bricht seine Fassade.
Sie hätte alles zerstört. Jahrelange Arbeit, meinen Ruf, alles. Ja, wir haben gespart, aber das System gibt uns keine Wahl. Die Pflegesätze sind zu niedrig, die Anforderungen zu hoch.
Also haben Sie sie getötet. Er nickt langsam.
Es ging so schnell. Sie schlief auf der Couch, das Kissen lag da. Ein Moment der Schwäche.
In seiner emotionalen Aufwallung lockert er kurz seinen Griff um Marie. Sie nutzt den Moment, tritt ihm hart auf den Fuß und reißt sich los. Ich stürze vor, entwaffne ihn und bringe ihn zu Boden, während Marie zu ihrem Vater eilt, der verstört in der Ecke steht. Müller wird verhaftet und gesteht den Mord an Doktor Schneider sowie die systematische Unterschlagung von Geldern. Die Missstände im Pflegeheim werden aufgedeckt, mehrere Mitarbeiter, darunter Silvia Hoffmann, werden wegen Mittäterschaft angeklagt. Dr. Becker, der zwar von den Problemen wusste, aber aus Angst um seinen Job schwieg, kooperiert mit den Behörden und hilft bei der Aufklärung. Er übernimmt vorübergehend die medizinische Leitung, bis ein neues Managementteam gefunden ist. Karl Weber wird vollständig entlastet. Seine Geständnisse, sie hat uns wehgetan, bezogen sich tatsächlich auf die allgemeine Vernachlässigung im Heim, nicht auf eine Tat seinerseits. Das Blut an seinen Händen stammte daher, dass er Doktor Schneider nach ihrem Tod gefunden und versucht hatte, ihr zu helfen. Einige Wochen später besuche ich das Pflegeheim erneut. Die Atmosphäre hat sich verändert. Mehr Personal, aufmerksamere Betreuung, würdevollere Bedingungen. Marie Weber, die nun im Heimbeirat aktiv ist, führt mich herum.
Die Ironie ist,
sagt sie leise,
dass mein Vater, der kaum noch sprechen kann, am Ende der wichtigste Zeuge war. Seine Bilder haben mehr gesagt als 1000 Worte.
Wir besuchen Karl in der Ergotherapie. Der alte Mann malt ein friedliches Bild, einen Sonnenuntergang über einem See. Die Therapeutin erklärt mir, dass seine Bilder in den letzten Wochen ruhiger, harmonischer geworden sind. Als ich mich verabschieden will, hat Karl einen seltenen Moment der Klarheit. Er sieht mich direkt an, seine Augen plötzlich fokussiert und präsent.
Danke,
sagt er deutlich, bevor sein Blick wieder in die Ferne schweift und er zu seinem Bild zurückkehrt. Auf dem Weg nach draußen denke ich über die Verletzlichkeit nach, die mit dem Alter kommt, über die Menschen, die abhängig werden von der Fürsorge anderer, die ihre Stimme verlieren, deren Worte nicht mehr gehört oder verstanden werden. Manche Zeugen sprechen leise, aber ihre Wahrheit schreit umso lauter. Und manchmal braucht es jemanden, der genau hinhört oder hinsieht, um sie zu verstehen. Als ich das Pflegeheim verlasse, klingelt mein Handy. Ein neuer Fall wartet, während hinter mir Karl Weber weiter sein Bild malt. Ein stiller Zeuge, der mehr sieht, als die meisten vermuten würden.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.